Sven und Andi reisen.
Jeden zweiten Donnerstag brechen wir aus unserem üblichen Hin- und Weg-Talk-Format aus und nehmen euch mit in unsere Lieblingsdestinationen.
Viel Spaß beim Hören. Dieses südostasiatische Land ist wie kein anderes. Die Hauptstadt wird von ihren Einwohnern liebevoll Krung Thep, also Stadt der Engel, genannt. Sie ist auch Sitz der Regierung, der Königsfamilie und Heimat von einem Zehntel der Bevölkerung des Landes.
Seine Urwälder und Küsten bieten atemberaubende Natur und neben dem Festland liegen über 1400 Inseln, die für viele Reisende das Paradies auf Erden darstellen. Essen ist in diesem Land so viel mehr als die bloße Nahrungsaufnahme. Hier werden die Kochkünste aus China, Indien, Indonesien, Malaysia und sogar Portugal vereint. Und jede Region verleiht dieser einzigartigen Küche noch einmal eine eigene Note.
Die traditionelle Massage dieses Landes steht auf der UNESCO-Liste der immateriellen Kulturgüter und ist ein großer Teil seiner Heilkunst. Diese Tradition ist über 2500 Jahre alt und Entspannungssuchende werden mit einer Kombination von Massage, Chiropraktik und Akupressur behandelt. In diesem Podcast begeben wir uns auf eine Reise in ein faszinierendes Land, welches viele zu kennen meinen, aber welches jetzt wiederentdeckt werden will. Mein Name ist Sven Meyer.
Und ich bin Andi Jans. Gemeinsam nehmen wir euch mit auf eine Reise nach Thailand.
สวัสดีค่ะ
ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยครับ
Lieber Sven, unsere Thailand-Reise nähert sich fast dem Ende. Wir haben gesagt, wir machen eine ganze Folge, die nur von thailändischem Essen handelt. Und hier sind wir. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf unsere Gesprächspartner heute.
Und ist das nicht wunderbar? Also Thai gehört ja für mich wirklich zu einer der besten, obwohl es ja so einfach ist, aber geschmacklich gehört sie einfach wirklich zu einer der besten Küchen, die ich so kenne. Ich gehe sehr, sehr gerne thailändisch essen und jedes Mal, wenn ich jetzt in Thailand bin, natürlich gehe ich an die Streetfood-Stände und bestelle mir da irgendwas. Meistens zeige ich einfach mit dem Finger irgendwo drauf und weiß gar nicht, was ich da esse, aber es ist immer sehr, sehr lecker.
Hauptsache es schmeckt. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich das erste Mal in Thailand war, wie mich das umgehauen hat geschmacklich. Es war sehr scharf. Ich kann scharf essen, ich bin Schärfe gewohnt, aber das war irgendwie nochmal eine ganz andere Schärfe, die wir da zum Essen hatten, bei unserem allerersten Essen in Thailand. Kannst du dich noch an dein erstes Essen in Thailand erinnern?
Ja. Fünf-Sterne-Hotel, Buffet, es gab Schnitzel, Pommes, Kartoffeln, braune Soße, wie man das halt so in Thailand kennt. Nein. Also das gab es tatsächlich, leider. Die dachten, die tun uns Westlern damit was Gutes, war ja ein Geschäftsessen. Aber dann ist man natürlich raus und natürlich diverse Sachen probiert. Am Anfang natürlich so ein bisschen vorsichtig. Ne? Wir hatten dann, jemand vom Hotel kam mit und hat dann gesagt, naja, das könnt ihr wirklich bedenkenlos essen. Und tatsächlich auch die Schärfe, wenn da niemand mit dabei ist, der dem Koch sagt, hey, der ist Europäer, mach es vielleicht nicht ganz so scharf, wie du es gewohnt bist, dann, ja, das merkt man.
Das merkt man auf jeden Fall. Was ich sehr schön finde an unserer heutigen Folge ist, dass wir mit Menschen reden, die nicht nur viel über thailändisches Essen als solches wissen, sondern wir reden mit Menschen, die vor allem auch über die Art, wie die Thailänder essen und die ganze Esskultur in Thailand auch kennen und uns darüber einiges erzählen können. Und ich freue mich ganz besonders auf unseren ersten Gast, denn wir sprechen mit Gabriele Dünwald. Die schreibt einen Blog, Soy Blossom, und die wird uns jetzt ein bisschen orientieren darüber, was thailändisches Essen überhaupt ist, ja, und wie die Thailänder essensmäßig so ticken. Ich freue mich drauf. Liebe Gabriele, schön, dass du dabei bist. Wir freuen uns sehr. Du bist Autorin und Bloggerin und du hast schon sehr lange dich mit dem Thema Thailand beschäftigt und vor allem auch mit thailändischem Essen. Erste Frage: Wie schmeckt thailändisches Essen? Stell dir vor, du müsstest es jemandem beschreiben, der noch nie Thai-Essen gegessen hatte.
Ja, Essen beschreiben mit Worten, ohne dass man es probieren kann. Also es
ganz
ist
einfach.
Einen blinden Farben beschreiben. Nein, am besten schmeckt Thai dann, wenn es gleichzeitig süß, salzig, sauer, scharf ist. Also möglichst für jeden Geschmack etwas hat und dazu quasi noch als Königsdisziplin knusprig und ein bisschen weich. Also so alle Sinne, die man überhaupt beim Essen nur ansprechen kann, am liebsten auf einem Teller. Das klingt nach einem Abenteuer und das ist es oft auch. Also es ist auf jeden Fall nichts für schüchterne Menschen.
Ist es grundsätzlich sehr scharf, das thailändische Essen, oder muss es nicht unbedingt scharf sein?
Es gibt im thailändischen Essen ja viele chinesische Einflüsse. was an der Zusammensetzung der Bevölkerung liegt. Und deswegen gibt es auch ganz oft Essen, was nicht so scharf ist. Das hat dann meistens eher den chinesischen Ursprung. Das klassisch thailändische Essen hat in den allermeisten Fällen, zumindest nach meiner Erfahrung, eine gewisse Grundschärfe, die man sich so ein bisschen rantasten muss. Wer jetzt gar nicht gern scharf ist, ist vermutlich bei original thailändischer Küche unglücklich. Dem würde ich das nicht empfehlen. Da geht einem so ein bisschen der Spaß verloren.
Wir haben jetzt die Schärfe gerade schon angesprochen. Gibt es sonst noch was, was man essensmäßig beachten muss, wenn man zum ersten Mal nach Thailand reist?
Entgegen der landläufigen Meinung ist es irgendwie als Vegetarier nicht so einfach in Thailand, weil die Thais, so wie ich es irgendwie erlebt habe, sehr viel Fleisch, Fisch und also alles eigentlich, was vier Beine hat, essen. Man muss sich so ein kleines bisschen rantasten. Ich für meinen Teil zum Beispiel esse nicht gern Fett und ich mag auch nicht so gerne Innereien und ich mag es nicht, wenn es so knorpelig ist und so. Und das mögen die Thais wahnsinnig gern. Also ich esse zum Beispiel vom Huhn am liebsten die Brust. Das finden die Thais wahnsinnig langweilig, nach meiner Erfahrung. Und da muss man einfach vielleicht mal so ein bisschen was probieren und darf sich nicht gleich abschrecken lassen. Manchmal sehen die Sachen auch nicht so aus, wie man das gerne hätte, was aber auch nicht unbedingt was Schlechtes sein muss. Es ist einfach nur anders, als wir es gewohnt sind.
Zwei Stichworte. Das eine ist Sanuk und das andere ist Sabai. Da hast du auch drüber geschrieben. Was bedeuten diese Worte und wie kann man sich als Reisender diesen Begriffen auch, wenn man in Thailand unterwegs ist, ein bisschen unterwerfen?
Also Sanuk und Sabai, für einen Thai ist ein Essen ohne Sanuk und Sabai überhaupt nicht denkbar. Also Essen ist im Prinzip ein Teil des Lebenskonzepts von Spaß und Freude und Begeisterung und Leidenschaft. Und das bezieht sich ganz doll aufs Essen. Also Essen ist im Prinzip, so wie ich es erlebt habe, auch mit thailändischen Freunden, ist quasi so das Zentrum dessen, was man an Lebensfreude beschreiben kann. Und das erschließt sich einem ganz besonders dann, wenn man mit möglichst vielen Menschen essen geht. Also dass man das so macht, wie das in Deutschland ist. Man geht zu zweit essen und jeder bestellt ein Gericht und jeder isst so vor sich hin. Das kann auch ein sehr schöner Abend sein, zumindest für einen Deutschen. Ein Thai findet das total deprimierend. Der muss irgendwie einen Haufen Leute haben. Jeder muss was anderes bestellen. Das muss alles auf den Tisch und dann darf jeder von allem probieren. Das heißt, ich fuhrwerke mit meiner Messer, nein, nicht mit dem Messer, mit der Gabel und dem Löffel, in möglichst vielen Tellern rum oder tu mir was auf meinen Teller und jeder muss von jedem probieren. Das ist der große Spaß. Und auch das ist für den Deutschen etwas gewöhnungsbedürftig, erhöht aber ungemein die Freude beim Essen. Also vielleicht ist das für einen Europäer am ehesten zu vergleichen mit dem, was so die Italiener an ihrem Lebensgefühl verbinden. Witzigerweise habe ich ganz oft auf meinen Reisen das Gefühl gehabt, die Thailänder sind eigentlich sowas wie die Italiener Asiens, wenn man das irgendwie so sagen will, ohne jemandem auf die Füße zu treten. Aber so diese Idee, dass man auf der Welt ist, damit es einem gut geht und das zugehört als existenzieller Bestandteil Essen, Freunde, vielleicht auch Musik. Auf jeden Fall tut man alles dafür, damit es einem selber und den Mitmenschen am Tisch gut geht.
Du hast eben schon ein bisschen darüber geredet, dass thailändisches Essen scharf ist. Du hast gesagt, das ist wie so eine Explosion von verschiedenen Geschmäckern, also sehr intensiv. Wie ist denn das? Also du hast die chinesische Küche auch erwähnt. Wie ist das mit Reis? Wie ist das mit Nudeln? Wie kann man sich das vorstellen als Novize? Gibt's das alles irgendwie zusammen oder gibt's da auch regionale Unterschiede?
Es gibt natürlich so verschiedene Arten von Reis. Also es gibt den gedämpften Reis und es gibt den normalen gekochten Reis, der meistens Basmati ist. Nudeln kenne ich zum Beispiel auch in so einer Art frittierten Form. Da gibt es zum Beispiel diese berühmte nordthailändische Khao Soi-Suppe, auf die oben so als crunchy Deko oben drauf kommen, so frittierte Nudeln und sowas. Dann gibt es, wenn ich das richtig erinnere, so eher im Süden, also sprich in so Richtung, auch wo die muslimischen Bevölkerungsanteile sind, gibt es relativ viele Nudeln auch. Ich habe, was die regionalen Unterschiede angeht, tatsächlich auch Unterschiede erlebt in der Schärfe. Also das nordthailändische Essen ist für Menschen, die mit einer europäischen Zunge nach Thailand fahren, das ist eher was für Fortgeschrittene, so wie ich es erlebt habe. Also das, was in Bangkok, kann man natürlich alles haben aus allen Regionen, aber nordthailändisches Essen, das ist schon noch mehr Herausforderung als alles andere, weil zum einen essen die sehr fett. Da gibt es ganz dolle Würstchen und sowas, die sehr fettig sind. Und es ist so scharf, dass man wirklich, ja, also ich will jetzt nicht sagen, man wird ohnmächtig, aber wenn man das ohne Vorbereitung irgendwie genießt, dann ist das schon, kommt das nach unseren Maßstäben schon fast an der Körperverletzung gleich.
Wir haben ja immer wieder den Tipp bekommen, Streetfood in Thailand zu essen. Was sind da so deine Tipps?
Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Würde ich auf jeden Fall probieren. Da gibt es quasi so eine ganz einfache Grundregel. Wir haben ja alle immer mit unseren Spielregeln aus Deutschland, haben wir immer Angst, wir werden krank. Das ist überhaupt kein Synonym für Streetfood. Also krank werden kann ich theoretisch überall, auch in guten Hotels. Weil da sehe ich ja nicht, was gemacht wird. Der große Vorteil an Streetfood ist, ich sehe, was da zubereitet wird. Und dann gibt es die ganz einfache Grundregel, je mehr Leute in der Schlange stehen, desto besser, weil dann werden die Sachen nicht schlecht. Also ich hatte das große Glück, dass ich ganz oft mit thailändischen Freunden unterwegs war und die zum Teil, also die sind auch picky. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass denen das wurscht ist, wie es da aussieht oder so, ganz im Gegenteil. Und wenn die sich irgendwo angestellt haben in die Schlange, dann wusste ich, das kann ich bedenkenlos essen. Und mir ist tatsächlich in Thailand auf der Straße noch nie was passiert und ich habe wirklich einen empfindlichen Magen.
Was sind denn Gerichte, die jeder kennen sollte und die man auch wirklich ausprobieren sollte, wenn man nach Thailand fährt?
Also was vielleicht das bekannteste ist natürlich Curry. Da gibt es das Gelbe, das Rote und das Grüne, die unterschiedlich scharf sein können. Die basieren ja alle auf so Gewürzpasten. Ich mache das manchmal auch selber, weil ich finde immer die aus der Tür, also wenn ich totale Thailand-Sehnsucht habe, dann mache ich das auch selber, deswegen weiß ich auch, was da drin ist. Das ist auf jeden Fall was man essen und was man probieren sollte. Witzigerweise, das wusste ich vorher auch nicht, essen die Thais das am liebsten mittags, diese Currys. Was man probieren sollte, weil es tatsächlich auch in deutschen thailändischen Restaurants selten auf der Speisekarte steht, sind Salate. Es gibt ganz tolle thailändische Salate, die wirklich wahnsinnig toll gewürzt sind. Da ist natürlich, wenn man nach Bangkok fährt, Somtam zu nennen, wobei er eigentlich aus Nordthailand kommt, aber den gibt's überall an der Straße. Das ist so rohe, geraspelte Papaya mit je nach Streetfood-Stand unterschiedlichen Ingredienzien, getrockneten Krabben, Erdnüssen. Manchmal sind auch frische Krabben drin. Ist sehr scharf. Also wenn man sich irgendwie verständigen kann, sollte man an der Straße möglichst irgendwie vielleicht nicht die normale thailändische Dosis nehmen, weil dann bricht einem sofort der Schweiß aus. Aber Salate kann ich in jedem Fall sehr empfehlen. Die sind toll. Gibt's auch mit frischer Pomelo. Also es gibt ganz oft diese Kombination fruchtig, Kräuter, scharf. Das ist bei den Salaten ganz oft so. Und das finde ich sehr lecker. Dann gibt es natürlich die berühmten Suppen. Es gibt die sauer-scharfen. Es gibt die mit Kokosnuss und Hühnchen. Es gibt die Khao Soi. Also Khao Soi gehört zu meinen Lieblingssuppen. Das sind so ganz tolle, viele Kräuter. Das habe ich mal versucht selber zu machen. Das ist sehr aufwendig. Das ist halt eine riesige Rezepteliste. Aber Khao Soi kann man auch in Bangkok essen zum Beispiel. Gibt es auch irgendwie so eine kleine Restaurantkette, die das machen. Und das ist auf jeden Fall ein Tipp, weil das kriegt man in Deutschland nie.
Ich hab eine Nachfrage. Salate, super. Darf man sich halt nicht so typisch deutsch vorstellen mit grüner Blattsalat und Gurke und Tomate und Oliven dabei. Nee, das ist da schon irgendwie ein bisschen was anderes. Aber du hast gesagt, Curries werden meist mittags gegessen. Woher kommt das?
Wenn man mit Thais unterwegs ist, ich habe das große Glück, dass mich thailändische Freunde an die Küche in Bangkok rangeführt haben und die würden abends im Restaurant kein Curry bestellen. Also da ist das ist eher so ein Gericht, was man so ja mittags zwischendurch ist. Wobei die allermeisten Thais, die ich kenne, kochen ja nicht selber. Die gehen ja alle ins Restaurant. Das heißt, die haben im Prinzip, also die wissen im Zweifelsfall auch gar nicht, wie man das macht. Sondern die essen das an der Straße und lassen sich ihr Curry, das ist auch manchmal auch wie ein bisschen wie eine Suppe, lassen sich das in eine Plastiktüte einfüllen und nehmen das mit nach Hause und essen das dann zu Hause. Vielleicht, weil man es gut transportieren kann.
Ja, ganz spannend, was Gabriele gesagt hat. Und eigentlich auch so ein bisschen typisch asiatisch, oder? Dass die Thais gar nicht zu Hause so viel kochen, sondern da das Essen da ja auch immer an der Straße immer frisch zubereitet wird, eigentlich auch sehr günstig ist, dass man es da einfach auf dem Nachhauseweg mitnimmt und dann zu Hause mit Freunden, mit der Familie am eigenen Küchentisch isst.
Sven, weißt du, was cool ist? Ich habe in Bangkok einen gefunden, der ist damit in die Gastronomie eingestiegen, dass er die Thais zu sich nach Hause geholt hat, in sein Wohnzimmer zusammen mit seiner Thai-Frau. Und das ist ein ganz ungewöhnlicher Mensch, ein Österreicher, der eigentlich als Architekt und Möbeldesigner angefangen und mittlerweile ein sehr renommierter Gastronom in Bangkok ist.
Und er hat ja nicht nur diese Wohnzimmerküche, die er etabliert hat, sondern auch nochmal ein eigenes Restaurant direkt unten am Fluss. Und das ist sowas, wenn ich an Bangkok denke und an Essen in Thailand, denke ich wirklich, dass ich an diesem Fluss sitze, die Boote da an mir vorbeiziehen, ist ein bisschen laut, es ist Action auf diesem Fluss und ich da wirklich die Aussicht genieße und ein hervorragendes Essen genieße. Und da hat er ja auch ein Restaurant und ich freue mich sehr, dass wir mit ihm über beide Sachen jetzt mit ihm reden können.
Wir sprechen mit Florian Gipser, dem Betreiber des Ban Rinam Restaurants in Bangkok.
Florian, sehr schön, dass du dabei bist. Vielen lieben Dank dafür. Dein Weg nach Thailand ist ja so ein bisschen außergewöhnlich, oder? Also du warst Architekt und Möbeldesigner in Österreich und hast dann ein Restaurant eröffnet in Thailand. Wie kommt man dazu, frage ich jetzt einfach mal.
Also ich war damals noch Student, bin auf einen Last-Minute-Flug gestiegen und bin quasi 2 Tage später in Bangkok ausgestiegen und war vom Fleck weg verliebt in die Stadt, habe hier Stadtrundfahrten gemacht, war auf den Inseln insgesamt 3 Wochen unterwegs und kam dann zurück nach Wien, wo ich geboren bin und eben damals studiert habe und ja, für mich war klar, Bangkok wird mein Leben.
Also klar, als Student nach Thailand, ich glaube, das haben viele gemacht und sich auch in Thailand verliebt, weil ja, wunderschöne Landschaften, tolles Essen. Dann stellt sich ja die Frage, was mache ich in Thailand oder in Bangkok? Ich meine, du hast ein Architekturstudium, der Weg dann zum Gastronom ist ja dann doch irgendwie, also es gibt schon genug Restaurants in Bangkok, oder?
Das stimmt, ja, vor allem Streetfood und so weiter. Also mein Weg war über ein Auslandsstudium, also auch Architektur studiert hier. Dann bin ich ins Möbeldesign gegangen, wollte unbedingt mich selbstständig machen, habe das leider Gottes ein bisschen zu früh angegangen, und zwar vor der Krise 2009. Die Krise hat dann mehr oder weniger alle meine Kontakte und Projekte und Investitionen zerstört. Und wenn man mal in einer Krise steckt, dann wird man kreativ. Und gemeinsam mit meiner Frau haben wir unser Wohnzimmer, das damals schon als Social Circle bekannt war in der Stadt, quasi in ein Restaurant umfunktioniert. Und das hat auf Anhieb funktioniert. Und wir haben dann innerhalb von 1,5 Jahren waren wir eigentlich eins der besten Restaurants in der Stadt.
Also ihr habt angefangen zu Hause wirklich im Wohnzimmer Leute zu bewirten.
Jawohl. Ohne Erfahrung. Innerhalb von 10 Tagen, ja, von der Idee bis zur Umsetzung in dem Sinn, bis zu unseren ersten Gästen, die wir empfangen haben, denen wir quasi etwas verkauft haben, was wir bis dato damals nicht getan haben, weil wir einfach immer nur Freunde eingeladen haben und Freunde von Freunden und dann kamen plötzlich Freunde von Freunden von Freunden. Und da kam dann die Idee, hey, ich meine, wenn das so cool ist und wenn es uns auch Spaß macht, dann ja, dann nennen wir das einfach Wohnzimmerrestaurant.
Heißt es heute noch Wohnzimmerrestaurant oder ihr habt jetzt ein normales Restaurant oder normal in Anführungszeichen, eine wunderschöne Lage halt?
Wir haben das Wohnzimmerrestaurant Nangin Kui genannt, was so viel heißt wie Sitzen, Essen, Sprechen. Das ist nämlich, was die Leute getan haben. Das haben wir dann 4 Jahre geführt und sind dann in unser derzeitiges Restaurant direkt am Fluss umgesiedelt.
Was sind denn so Gerichte, die ihr anbietet? Was sind denn für euch so, ich sag auch mal, Lieblingsgerichte? Kannst du das mal erzählen?
Das ist schwer zu sagen. Es gibt so viel und so viele Varianten. In unserem Wohnzimmerrestaurant haben wir dann schlussendlich ein 15-gängiges Menü serviert. Mit Variationen, mit ein bisschen Einflüssen aus Japan und aus China und aus Deutschland oder Österreich. Also das war so eine ständige Exploration, ein ständiges Versuchen und Testen und sich quasi vorwärts entwickeln.
Was der Florian erzählt, finde ich sehr spannend und die Thais finden das anscheinend ja auch sehr spannend, also sich mit diesen neuen Gastronomiekonzepten auseinanderzusetzen, sich auf Neues einzulassen. Also
ja, ich glaube, die Thais haben auch wirklich eine ganz anderen Zugang zum Essen. Ne? Es ist nicht so wie hier bei uns, eine Nahrungsaufnahme. Ich glaube wirklich, dass das Essen eine sehr wichtige Rolle auch im Alltag eingeht und quasi so das Highlight des Tages ist. Ne? Ich glaube, das haben wir hier in Deutschland so ein bisschen verloren. Und da ticken die Thais doch ein bisschen anders und wie ich finde, sehr, sehr angenehm.
Aber ich glaube, die sind ein bisschen essensbesessen. Und ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen mit der Gabriele darüber reden, denn die hat ja so viel Zeit dort verbracht und isst auch so viel mit Thailändern, wenn sie dort ist und ist mit denen unterwegs. Da bin ich sehr gespannt, was sie zu diesem Thema zu sagen hatte. Du hast viel darüber jetzt erzählt, wie du mit Thailändern auch unterwegs bist. Das finde ich ganz spannend. Wie war denn dein Weg, nicht nur nach Thailand, sondern auch dein Weg dann sozusagen zu dieser kulinarischen Welt, über die du ja so viel weißt? Wie bist du da hingekommen?
Ehrlich gesagt, durch totale Zufälle. Ich hatte das Glück, also so, ich habe ein Jahr Auszeit genommen. Oder es sollte nur ein Jahr sein, hinterher waren es dann anderthalb. Und wir haben hin und her überlegt, mein Freund und ich, wo soll es uns denn hin verschlagen? Da gab es so verschiedene Möglichkeiten und letzten Endes haben wir uns dann auf Bangkok geeinigt. Und wir haben hier in Hamburg alles zugemacht und sind im Koffer unterm Arm nach Bangkok und hatten eigentlich nur eine Telefonnummer, sonst nichts. Und diese Telefonnummer gehörte dem Freund eines Freundes aus Hamburg. Also wir kannten uns auch nicht persönlich, der Mensch hinter der Telefonnummer. Und der hat uns dann eine Wohnung besorgt und hat uns seinen ganzen Freunden vorgestellt. U ist Thai mit chinesischen Wurzeln und ein Foodie, wie er im Buche steht, und hat uns all seinen thailändischen Freunden vorgestellt, die auch alle total essensverrückt sind. Und im Prinzip haben wir letzten Endes dann anderthalb Jahre im Schlepptau dieses Freundeskreises verbracht. Und wenn die nicht arbeiten müssen, dann stehen die morgens auf und überlegen, wie sie den Tag mit Essen verbringen. Also letzten Endes haben wir mit Hilfe dieser Freunde morgens, wenn wir aufgestanden sind, überlegt, welche Punkte in der Stadt wir ansteuern zum Essen. Und danach haben wir unseren Tag gestaltet. Und das war jeden Tag Abenteuer und ein großer Spaß.
Es zeichnet sich so ein Bild ab, dass für Thailänder sich viel soziales Leben um das Essen herum abspielt und auch viel mit der Planung. Also sozusagen, ne, was esse ich zu Mittag, was esse ich zu Abend und vor allem, mit wem gehe ich essen und was bestelle ich dann? Ist das ein ganz korrektes Bild?
Das ist ein total korrektes Bild und das nimmt so Ausmaße an. Es nimmt Ausmaße an, die man sich hierzulande überhaupt nicht vorstellen kann. Also das hat kuriose Blüten, die Menschen haben nicht nur ihren Tagesablauf nach dem Essen ausgerichtet. Es wird auch, ich würde mal sagen, 85% der Gespräche drehen sich um Essen, um die Qualität des Essens, um wo man welches Omelett an der Straße am besten bekommt. Menschen steigen in Autos oder Busse oder Taxen und fahren eine Dreiviertelstunde durch die Stadt, um irgendwo an einem Straßenstand eine Suppe zu essen. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und also die Freude, die gutes Essen macht, die Qualität von Essen, das ist so ein existenzieller Bestandteil der Kultur in Thailand. Das ist für uns überhaupt nicht vorstellbar, ist aber ganz toll. Also das macht wirklich Spaß.
Ich muss da ganz mal kurz eingrätschen. Omelette am Straßenrand in Bangkok. Also Omelette, ist das auch Streetfood in Thailand?
Ja, also es gibt das berühmt-berüchtigte Austern-Omelette. Das würde ich jetzt niemandem empfehlen, weil Austern an der Straße bei 40 Grad, das ist irgendwie schon sehr advanced. Ich kenne auch Menschen, die da böse krank geworden sind. Aber es gibt ja eine ganz berühmte Thailänderin, die sogar einen Michelin-Stern für ein Omelette bekommen hat, was sie mit großer Könnerschaft zubereitet. Und zwar trägt sie dazu eine Taucherbrille. Also die Pressebilder von dieser Köchin sind um die Welt gegangen. Die Leute stehen zum Teil eine Stunde in der Schlange, um dieses Omelette zu probieren.
Hast du es schon mal probiert?
Nee, ich habe es noch nicht probiert. Mein Freund hat es probiert und es ist für thailändische Verhältnisse relativ teuer. Er fand es toll, aber also weiß ich jetzt nicht, ob man sich dafür eine Stunde in die Schlange stellen muss.
Und darüber kann man auf deiner Webseite, in deinem Blog sehr gut lesen. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mal ganz kurz sagen, wo man den findet?
Mein Blog heißt Soy Blossom. Soyblossom.com ist die Adresse und Soy Blossom, nur zur Erklärung, Soy ist eine kleine Straße und Blossom ist eine Blüte. Also das ist eine englisch-thailändische Verballhornung für Straßenblume. Und da schreibe ich über Essen, über meine Reisen und was mir alles so Schönes, Buntes passiert ist in Thailand.
Mhm. Bist du so eine Straßenblume, so eine selbstbetitelte, oder?
Ich finde, das Schönste, was man in Thailand machen kann, ist irgendwie immer hinter Ecken irgendwas zu finden, von dem vorher noch nie jemand was gehört hat. Ehrlich gesagt, so abseits der Reiseführer. Da finde ich immer die tollsten Sachen und deswegen passt der Name, glaube ich, auch ganz gut.
Liebe Gabriele, vielen, vielen Dank, dass du uns das thailändische Essen ein bisschen näher gebracht hast. Wir wünschen dir viel Spaß auf deinen zukünftigen Reisen, dass du kulinarisch noch einiges zu entdecken hast. Und ja, vielen lieben Dank und alles Gute.
Vielen herzlichen Dank für die tollen Fragen und dass ich dabei sein durfte.
Danke sehr, liebe Gabriele.
Anni, wir haben jetzt schon viel darüber gehört, wie die Thais essen, wie man zusammensitzt, welchen Stellenwert das Essen in Thailand hat. Für mich die Hauptsache beim Essen ist aber, ne, Hauptsache es schmeckt. Und das ist halt ganz wichtig für mich. Natürlich das Drumherum auch, aber der Geschmack am Ende entscheidet, ob es ein gelungener Abend war oder nicht. Und da ist ja auch mal ganz spannend, welche Zutaten nutzt man so im Alltag, oder? Die thailändische Küche gilt ja als sehr, sehr vielfältig. Was nutzt ihr da konkret für Hauptzutaten?
Zitronengras, Ingwer, Kaffir, Limettenblätter, Knoblauch, Zwiebel, dann natürlich die ganzen Gemüsesorten, die es hier gibt. In den Desserts haben wir dann die Mangos und verschiedene andere Früchte. Also das geht auch oft mit der Season, mit der Saison. Kokosnüsse, Bananen natürlich, also im Grunde genommen alles, was das Land hergibt.
Was macht denn die Thai-Küche für dich persönlich aus? Auch die Art, wie man sie zu sich nimmt. Das ist ja doch kommunaler, als man das bei uns kennt, nicht nur aus dem Restaurant, sondern auch sicher zu Hause.
Also da hast du vollkommen recht. Das Kommunale, der kommunale Aspekt, der soziale Aspekt. Also ich war ganz überrascht am Anfang. Erstens mal die Thais, die essen, nicht alle natürlich, aber so in den Provinzen, die essen einfach am Boden. Die setzen sich hin, mitten ins Zimmer, breiten da, weiß nicht, Zeitungen oder irgendeine Plastikplane aus und haben dann da ihr Geschirr und das Essen in entweder den Töpfen oder in einem Sackerl, wenn man es von der Straße holt. Und dann wird da gegessen. Also diese Einfachheit, ja, die war extrem beeindruckend. Dass man das dann gemeinsam isst, ist natürlich ist vertraut oder verwandt mit dem, was wir tun zu Hause, also in Europa. Aber es gibt in den Restaurants natürlich jedes Gericht auch quasi in Form von einem großen Teller oder Schüssel, das man dann miteinander teilt. Ja, dieser Teilungsaspekt, den es bei uns in den Restaurants nicht gibt. Ja, jeder bestellt für sich ein Gericht und das ist es. Aber hier bestellt man quasi für alle Gerichte und jeder nimmt dann davon. Und das finde ich einen schönen Aspekt und den haben wir ja auch in unserem ersten Wohnzimmerrestaurant total reingebracht und haben quasi Gäste aus verschiedenen Ländern, verschiedene Altersgruppen etc. zusammengebracht an einen Tisch und haben mit gemeinsam gegessen und uns dann quasi über den Verlauf eines Abends kennengelernt und viele haben sich auch für ein Leben lang Freundschaften entwickelt.
Man sagt ja, dass die Location eigentlich alles ist in der Gastronomie und ihr seid ja in Bangkok mit eurem Restaurant an wirklich einer ganz besonderen Location, wo ihr sozusagen diese Gewürzvielfalt sozusagen an den Markt bringt. Kannst du das mal ein bisschen beschreiben, wo ihr seid und wie das aussieht?
Also wir sind in Chinatown zu Hause. Chinatown hat eine Geschichte. War ursprünglich quasi der Handelsumschlagplatz Nummer 1 im ganzen Land mit einer Marina, die sich quasi entlang des Flusses gezogen hat über mehrere Kilometer. Im Jahr 1947 wurde dann der erste große Hafen eröffnet, um quasi die größer werdenden Schiffe zu übernehmen. Und damit ist dann leider Gottes der Handel hier in Chinatown eingebrochen. Und nach diesem Einbruch haben viele Leute dann entweder ihr Businessmodell geändert oder sind weggezogen oder haben sich quasi um den neuen Hafen versammelt, um ihr Business dort weiterzuführen. Und damit sind diese ganzen wunderschönen alten Lagerhallen, die so zwischen 200 und 250 Jahre alt sind, in Vergessenheit geraten, sind niedergerissen worden und sind dann in Wohngebäude umfunktioniert worden. Das Haus, in dem wir uns befinden, ist mehr oder weniger einer der letzten verbliebenen Lagerhallen auf einem Grundstück 600 Quadratmeter groß, direkt am Wasser, 40 Meter Wasserlinie.
Deine Frau, die ist Thai, da hast du eben schon von erzählt. Was mich wirklich immer interessiert ist, wie essen die Menschen privat, also wenn sie nicht ins Restaurant gehen. Wie sieht zum Beispiel ein thailändisches Frühstück aus? Also das ist ja sicher nicht Cornflakes mit Milch, sondern was völlig anderes.
Thailändisches Frühstück, was ich auch sehr schätze, ist Reissuppe mit zum Beispiel faschiertem Schweinefleisch, dann ein weiches Ei reingeschlagen, obendrauf Ingwer und dann... Ja, das kann, ja. Salz, Pfeffer, super, also super, super Speise, um in den Tag zu starten. Gibt dir Kraft und kann man den ganzen Tag durcharbeiten bis am Abend.
Ist das etwas, was Standard ist, was man vielleicht auch als Tourist am Straßenrand
absolut
bekommen könnte?
Aber sehr früh, leider Gottes, und ist oft sehr schnell ausverkauft. Also, das ist oft.
Wie heißt denn das?
Das heißt Khao Tom. Khao Tom, also gekochter Reis, Khao Tom.
Sven, wenn wir das nächste Mal in Thailand sind, Khao Tom, ne?
Ja, aber früh aufstehen ist halt nichts für mich.
Ja, ich bring dir eine Portion.
Du musst dir vorher noch draußen.
Sehr gut, sehr gut. Ja. Du lebst ja schon wirklich sehr, sehr lange in Bangkok. Was sind denn so drei Tipps für Reisende, die vielleicht zum ersten Mal das Land bereisen, sich aber kulinarisch, ne, ein bisschen ausprobieren wollen? Gibt's da drei Tipps, die du für unsere Hörerinnen und Hörer hast?
Also ein Tipp ist auf jeden Fall Chinatown, und zwar die Yauwarat Road. Das ist, die kann man eh nicht verpassen. Also da, die verwandelt sich da täglich abends so zwischen 5 und 7 in eine riesige Straßenküche mit, keine Ahnung, 200-300 verschiedenen Ständen, die dann ihre Gerichte anbieten, zu sehr guten Preisen. Dann gibt es auch auf beiden Seiten der Straße in den Seitengassen Restaurants, auch sehr teure Restaurants und sehr gute Restaurants. Also das ist auf jeden Fall ein Speisetempel. Ansonsten gäbe es zum Beispiel in Bangkok, wenn man Desserts möchte, wenn man Süßspeisen essen möchte, einen Shopping-Tempel, der nennt sich The Old Siam, also wie das alte Siam. Da gibt es einen riesen Saal, ja, auch wieder mit dutzenden kleinen Shops, die ausgezeichnete süße Küche anbieten. Und ansonsten, wo immer man ist, also ob das jetzt auf einer Insel ist oder in Chiang Mai oder irgendwo, einfach Straßenküche. Ja, jede Küche kocht gut. Das ist irgendwie dieser Wahnsinn an diesem Land. Du kriegst überall rund um die Uhr gutes Essen zu einem guten Preis. Und das muss ich bestätigen. Das kann ich nur bestätigen nach fast 20 Jahren, die ich hier in dem Land lebe.
Bevor wir uns von dir verabschieden, kannst du uns und unseren Hörern vielleicht mal so ein kurzes Rezept für Thai-Koch-Anfänger geben? Also wirklich, was sind so Baukastenzutaten, die man wirklich gut verwenden kann, die man hier bei uns, also in Deutschland oder auch Österreich oder der Schweiz, gut bekommt? Einfach mal so eine Grundanleitung. Wie würde man da einsteigen?
Das coolste Gericht, was wir je zustande gebracht haben, jetzt wirst du lachen, ist, stell dir vor, eine Chilischote, eine frische, die schneidest du ein bisschen an, schräg, und setzt sie dann auf ein Champagnerglas auf den Rand. Und dann gießt du Champagner rein. Und dann hast du einen coolen thailändischen Shampoos. Und wenn du möchtest, kannst du diese Chilischote dann in den Champagner hineinwerfen. Ja, und das ist sicher der beste Start in einen Abend mit thailändischer Küche.
Das heißt, das ist der Aperitif, den du servierst zum Essen, den deine Frau und ihr Team dann sozusagen servieren. Ne?
Wir waren dreimal in München eingeladen beim Feinkost Käfer zu einem Pop-Up-Dinner und haben dort jedes Mal auf Anfrage des Managements des Hauses diesen Shampoos servieren dürfen. Und der kommt immer super an.
Muss die Chili sehr scharf sein oder welche Chili empfiehlst du da? Bevor ich das mal ausprobiere.
Da kann man experimentieren.
Oh, okay. Also viel Shampoos trinken, bis ich die richtige Mischung habe.
Ich glaube, den Tipp nehmen wir. Florian Gipser, vielen lieben Dank, dass du uns ein bisschen deiner Zeit geschenkt hast. Das war sehr erleuchtend und wir wünschen dir und dem Restaurant Bandrin Nam alles Gute für die Zukunft.
Dankeschön, alles Gute.
Danke dir, Florian.
Sven, Chili-Champagner. Wäre das was für dich?
Ja, klar. Probieren würde ich es auf jeden Fall.
Finde ich schon eine sehr einfache, aber irgendwie doch eine gehobene Idee.
Ja, manchmal sind ja die einfachen Dinge die besten.
Und weißt du, was ich entdeckt habe? Ich habe ein Restaurant in Bangkok entdeckt von zwei Berliner Jungs, die dort auf Sterneniveau kochen. Die haben 2 Michelin-Sterne, machen dort deutsche Küche, aber das sind nicht nur Experten für moderne deutsche Küche und haben sich dadurch 2 Michelin-Sterne erkocht, sondern die wissen auch sehr viel über die Thai-Küche. Und da finde ich diesen Champagner echt einen sehr schönen Anlass, mit denen mal darüber zu sprechen, wie man das alles in Thailand machte.
Ja, ist schon sehr spannend, dass sie so erfolgreich, ich glaube, sie haben sich vor etwa 15 Jahren nach Thailand abgesetzt und dass sie da Fuß gefasst haben mit deutschem Essen. Aber natürlich, sie können uns einiges über das thailändische Essen erzählen. Und deswegen sind wir ganz froh, dass die beiden heute mitmachen.
Wir sprechen mit Matthias und Thomas Syring vom Restaurant Syrings in Bangkok.
Lieber Thomas, lieber Matthias, super, dass ihr dabei seid. Vielen lieben Dank dafür. Erste Einstiegsfrage, warum Thailand?
Ja, Thailand sind wir jetzt schon seit fast 14 Jahren hier. Also es hat alles 2008 angefangen und wir hatten eben die Möglichkeit damals als Küchenchef in Bangkok im Lebu anzufangen. Durch das Kennenlernen, da wir schon mal in Bangkok gekocht haben, damals mit meinem früheren Chef Heinz Beck, der hat eben immer außer Haus gemacht und da war auch dann eine Station, war auch Bangkok dabei. Und sind wir dann in 2008 in Bangkok gelandet, bald als Küchenchefs. Und wir wollten eigentlich nur 2-3 Jahre da bleiben, um das uns alles so anzusehen und Erfahrung zu sammeln. Und jetzt sind wir schon 14 Jahre hier, haben unser eigenes Restaurant mit unserem Namen an der Tür und probieren eben die deutsche Küche in Asien aus unserer Sichtweise neu zu interpretieren.
Wie kommt man denn dann im Land der gelben und roten Currys darauf, so deutsche Currywurst zum Beispiel neu zu erfinden? Und das Ganze dann natürlich auch noch auf Sterneküche-Niveau. Das ist ja ungewöhnlich.
Ja, stimmt schon. Also Curry in Thailand ist natürlich bekannt, nicht nur in Thailand, sondern auch in der Welt. Also gelbe Currys, rote Currys, grüne Currys. Die Geschichte eigentlich mit der Currywurst in Berlin und dem Curry hier hat eigentlich wenig miteinander zu tun, wenn man das mal so ein bisschen näher betrachtet halt, ne? Die Currypasten, die hier zubereitet werden, da werden dann wahrscheinlich 25 bis 30 verschiedene Zutaten benötigt, die meistens dann auch frisch oder halt getrocknet sind und die werden dann geröstet und mit dem Mörser halt zerrieben und dann halt so eine Paste hergestellt. Und das Currypulver an sich ist eigentlich von den Briten halt von Indien dann über den Spice-Weg sozusagen nach Europa gekommen. Und dann, wie gesagt, die Geschichte ist dann relativ kurz mit 1949 dann halt, die Herr der Hoover hat dann halt dieses Currypulver von den britischen Soldaten bekommen und dann halt ihre Bratwurst damit gewürzt sozusagen. Und dann ist die Currywurst damit entstanden. Ja? Also was wir eigentlich damit machen wollten jetzt hier in Bangkok ist, wir kommen aus Berlin. Wir wollten auch so eine Geschichte machen mit Street Food an sich, also Berlin Street Food oder German Street Food, weil Thailand ist ja halt sehr bekannt für halt Street Food und wir dachten halt mit unserem Restaurant und da wir aus Berlin kommen, wäre das halt vielleicht eine schöne Geschichte, den Curry an sich wieder zurückzubringen, so zu sehen, in unser eigenes Restaurant und wir sind halt im Zusammenhang mit Curry 36, das ist einer der besten Imbisse in Berlin, der uns dann halt auch das Original halt hier rüber schickt, das importieren wir selber dann halt. Die Verpackung, die wird ein bisschen von uns halt gemacht und die Präsentation und und dann geben wir halt den Leuten halt das Original aus Berlin, wenn die es haben wollen. Aber auch noch so ein bisschen als kleiner, wie sagt man, als Gag oder wie auch immer, das wird jetzt nur als Add-on geboten, nicht die ganze Kürbis, sondern nur ein bisschen, also nur mal zu probieren und so ein bisschen den Street-Food-Flavor im Restaurant ein bisschen wiederzuspiegeln aus Berlin. Genau. Und dann vielleicht auch so ein bisschen auf das Klischee Deutschland, Wurst und Sauerkraut und Porknuckel, um das mal direkt den Leuten direkt gleich wiederzugeben, dass sie halt eine Wurst bekommen, wenn sie halt wollen, dann gibt's das halt, ne?
Also ihr macht ja wirklich ausschließlich deutsche Küche. Also ihr habt jetzt über Berlin gesprochen, aber bei euch gibt's ja auch so Leberkäse mit Spiegelei, habe ich gelesen. Was gibt es wirklich bei euch zu essen und was kommt denn bei den Thais besonders gut an?
Ja, wie schon gerade angesprochen, versuchen wir schon so ein bisschen das Klischee so ein bisschen zu brechen halt, ne? Weil deutsche Küche im Ausland, da sprechen halt viele Leute über Oktoberfest und die Sachen, die es halt dort gibt. Weil es wird halt auch überall in der Welt halt zelebriert halt, ne? Also das kennen halt die Leute halt, das ist für die halt deutsche Küche, aber wir denken halt so ein bisschen, das ist halt so ein bisschen zu wenig für uns halt, ne? Das ist schon halt unser Land, unsere Vergangenheit, unsere Zukunft, was auch immer, aber Aber wir denken auch, dass wir auch regionale Aspekte auch in Deutschland haben halt, ne? Und die versuchen wir halt auch in unserem Restaurant halt auch mit anzubringen. Klar haben wir Sachen aus Bayern, wie zum Beispiel den Leberkäse, aber wir haben natürlich auch Sachen wie aus unserer Region, aus Berlin-Brandenburg, wie den Allgrün zum Beispiel oder Häckele. Wir haben den Bismarck-Hering manchmal auf dem Menü oder zelebrieren halt einen Lapskaus mal ganz anders halt. Leipziger Allerlei, Käsespätzle, Frankfurter grüne Soße, Himmel und Erde, so eine Sache halt versuchen wir dann schon halt zeitgemäß halt zu interpretieren, halt nicht 1:1, halt aus unserer Sicht halt. Und halt die Gerichte kommen schlichtweg eigentlich relativ gut an, weil immer auch da eine Geschichte dahinter ist und die Gäste halt das halt schon halt versuchen halt auch aufzusaugen halt, ne? Deutsche Geschichte, deutsches Essen und so weiter, und es macht halt Spaß.
Der Erfolg belegt, dass auch Asiaten deutsche Küche schätzen. Generell ist die deutsche Küche aber jetzt nicht so für die subtilsten der Geschmackwelten bekannt. Also deftige, herzhafte Geschmäcker, das ist ja das, wofür deutsche Küche eigentlich steht. Wie würdet ihr denn die Geschmackswelt so der Thais beschreiben? Und inwiefern hilft euch diese Kenntnis dieser Geschmackswelt dabei, den thailändischen Markt auch zu bedienen? Ne?
Also für uns halt thailändische Küche, wie würden wir die am besten beschreiben? Also schon halt, ist eine sehr leichte Küche, würden wir sagen halt, ne? Weil halt die Reduktion auf Sahne, Milch und so weiter, die wird halt total weggelassen. Also relativ halt viel mit Kräutern gearbeitet, viel mit Brühen gearbeitet. Natürlich sehr viele aromatische Komponenten dabei und natürlich auch eine würzige Note. Also im Prinzip ist die Küche an sich ein relativ sehr, sehr komplex und eigentlich nicht so einfach, wie sich die meisten Leute das vorstellen, dass man halt nur so drei, vier Sachen dann zusammenmixt und dann wird es alles schon schmecken irgendwie. Also das sind sehr, sehr viele verschiedene Zutaten halt in jedem Gericht und man versucht halt ohne große Rezepte irgendwie die Geschmackswelten so zu jonglieren, dass am Ende halt ein aromatisches Gericht, ein leichtes Gericht dabei entsteht.
Ich kenne viele asiatische Küchen. Japan zum Beispiel ist ja auch eine große, große asiatische Küche. Die setzt auf Reduktion der Zutaten und das Hervorheben des essentiellen Geschmacks eines Fisches, einer Karotte oder eines Stücks Fleisch. Da wird wenig oder nur ganz subtil hinzugefügt. Gibt es eine thailändische Kochphilosophie und in welchen Gerichten findet diese ganz besonderen Ausdruck?
Also in Thailand an sich, die sind ja wirklich sehr reich an Produkten, ob es Gemüse, Obst ist oder auch Fleisch. Und da die Saison ja hier in Asien oder in Thailand, da gibt es ja nur zwei Saisonen, gibt es ja nur die Regensaison und die Nicht-Regensaison. Da gibt es jetzt nicht Sommer, Winter, Frühling, wie jetzt in Japan zum Beispiel. Und da ist man im Bereich an Obst und Gemüse, und in Thailand wird viel, viel Wert darauf gelegt, eben die Geschmacksnuancen in das Gericht einzubauen. Also man hat wirklich immer süß, sauer, scharf, salzig und meistens auch bitter dazu. Und das, wenn man zum Beispiel in Streetfood an die Straße geht und setzt sich hin, hat man in der Mitte auf dem Tisch immer Condiments zu stehen, wo trockener Chili bei ist, wo Palmzucker bei ist, wo ein bisschen Vinegar dasteht und Fischsoße, die ja den Salzersatz hergibt. Also ich würde sagen, eher andersrum wie in Japan. In Japan, du hast ja schon recht, da wird alles ein bisschen auf minimalistisch und auf das Produkt hingezogen, aber in Thailand wird hier mehr auf Geschmack und auf seasonale Produkte hingearbeitet, und da wird dann eben alles dann zusammen.
Also ich würde auch sagen, es ist direkt das Gegenteil von japanischer Philosophie, würde ich sagen. Es ist nicht einfach, es ist sehr komplex. Wie gesagt, manche Gerichte verlangen für 25 verschiedene Zutaten halt, ne? Und da steht das einzelne Produkt an sich halt nicht so im Vordergrund. Es geht mehr halt um den Geschmack halt, ne?
Spannend ist natürlich auch, wie ihr eure deutschen, in Anführungsstrichen, Waren bezieht. Wir haben im Vorgespräch da ein bisschen drüber gesprochen, da war ich sehr, sehr baff, als ich gehört habe, was ihr da in Sachen Warenbezug veranstaltet in Thailand. Was gibt denn Thailand her als Quelle für eure und für gute Zutaten? Was gibt es wo und ja, wie bezieht ihr eure Waren?
Naja, also wichtig für uns ist eigentlich schon Nachhaltigkeit, für unser Restaurant schon. Dafür versuchen wir schon halt viele Sachen halt lokal zu bekommen halt. Es geht nicht alles, aber die meisten Sachen. Wenn man das mal so ein bisschen vergleicht, wo wir angefangen haben halt in 2008 bis heute, würde ich schon sagen, dass sich so richtig viel getan hat in Thailand, in der Hinsicht auch, dass so die Produkte qualitativ viel, viel besser geworden sind. Da kann man vielleicht mit anbringen, dass der verstorbene König, der King Bhumibol, in den 70er Jahren halt im Norden des Landes so eine Initiative gestartet hat, dass er den Leuten halt, den Farmern da gesagt hat, okay, Opium anbauen, das wollen wir nicht mehr, sondern den Leuten halt jetzt auch direkt auch Wissen und Tools halt in die Hand gegeben hat und halt ein Projekt gegründet hat, was dann halt den Namen von ihm getragen hat, King Project. Und die sind halt, wie gesagt, seit den letzten 50 Jahren dann dabei, die Leute halt zu trainieren, wie man halt Gemüse, Obst ökonomisch halt anbaut. Und wie gesagt, das Klima oben im Norden ist ja halt relativ, kann man schon so ein bisschen vergleichen mit europäisch halt, ne? Also da sind natürlich die Produkte halt, die von da kommen, halt relativ super, ne? Also mit denen arbeiten wir halt viel zusammen. Bekommen wir Sachen, auch Sachen wie zum Beispiel Flusskrebse oder Bachforelle wird dann halt dort auch gezüchtet für uns. Also es macht ja schon Spaß. Und wir denken auch, vor 5 Jahren ist halt der Michelin-Guide gekommen nach Thailand. Jetzt spezifisch für unsere Sparte halt gehobene Gastronomie war das halt schon wichtig, dass man auch merkt, dass jetzt auch diese gehobenen Restaurants halt Verlangen haben nach bestimmten Produkten und dass halt auch jetzt viele, viele Bauern gibt, die halt speziell für Restaurants halt anbauen, die sich halt mit dem Chef in Verbindung setzen und dann halt schon versuchen halt die Belange halt, die so ein Restaurant halt anzubauen. Und da sind wir auch mit 2, 3 anderen Farms halt in Kontakt, im ständigen Kontakt, die für uns dann anbauen. Und da gibt's halt dann so Sachen halt, die wir so normalerweise importiert haben, wie zum Beispiel eklige Sorte von Beete, Radieschen, Bohnen, Kohlsorten, Kräutern, Sauerampfer, Dill, Kerbel und so weiter, Sellerie, Tomaten, die werden jetzt alle für uns oben angebaut und das nimmt uns schon eine Menge von der Importation ab. Aber nichtsdestotrotz, so Sachen wie zum Beispiel weißer Spargel oder halt Morsche und so weiter, die halt nicht hier vorrätig sind, das versuchen dann schon halt dann saisonal dann halt aus Deutschland einzufliegen oder Sachen wie halt Butter oder Sahne, so eine Sachen müssen wir halt immer noch importieren. Aber ja, wir arbeiten stetig daran, dass wir halt in den Sachen halt das versuchen, so gering wie möglich zu halten.
Aber ihr gehört ja wirklich in Asien zu den Top 3, Top 5 Restaurants. Ihr habt ein Riesenteam hinter. Was kocht ihr denn, wenn ihr thailändisch kocht? Oder kocht ihr manchmal thailändisch? Das kann ja nicht immer Currywurst sein, oder? Auch wenn ihr Berlin vielleicht vermisst, aber was esst ihr, wenn ihr thailändisch kocht?
Ja, wenn wir thailändisch kochen, ist ja meistens dann zu Hause mit unserer Frau meistens und dann als Teamwork so mehr oder weniger. Aber es sind da mehr oder weniger einfache Sachen, weil Thai kochen ist ja im Deneffekt eigentlich gar nicht so kompliziert, wie man wir alle denken. Also zum Beispiel ein Somdam-Salat oder ein grünes Curry mit Hühnchen drin, also sowas mit Reisnudeln zum Beispiel oder sowas ist eigentlich, was man nicht fast jeden Tag essen könnte. Ja, was auch ziemlich lecker ist, ja.
Was ist denn ein Somdam-Salat?
Somdam-Salat ist einfach nur ein Papayasalat, ein grüner Papayasalat, der eben dann mit den 4, 5 Geschmäckern eben abgeschmeckt wird, wo eben noch getrocknete Shrimps mit drin sind. Und ja, erfrischend, spicy, fruchtig. Und ja, und wenn dem Wetter hier mit 35, 40 Grad und mit der Luftfeuchtigkeit ist eigentlich die perfekte Wahl, so einen herkömmlichen Salat oder so einen leichtkömmlichen Salat zu essen, ja.
Also ich war ja auch ein paar Mal in Thailand. Für mich kam das immer so vor, dass das Kochen des Gerichtes gar nicht so das Komplizierte ist, sondern die Vorbereitung, ne? Dieses ganz Kleinschneiden von Gemüsen, das Vorbereiten und dann im Wok ist es eigentlich in 2, 3 Minuten fertig. Gehe ich da richtig mit der Annahme?
Das ist genau richtig gesagt. Also wie gesagt, Thai-Küche ist eigentlich nicht kompliziert. Also alles in den Wok geschmissen oder in einen Salatbowl und dann einfach zusammengemixt und dann auch natürlich gucken die schon, dass es traditionell bleibt und wie auch immer. Aber im Endeffekt, wenn man weiß, wie es funktioniert, braucht man dann nur 2, 3 Minuten und die Vorbereitungszeit ist dann inzwischen ein bisschen aufwendiger, wenn man schon überlegt, wie Matthias schon gesagt hat, so eine Currypaste selbst herzustellen. Da braucht man schon eine halbe Stunde, um die 25 Ingredients oder auch mehr zu rösten, zu pounden und abzuschmecken oder so. Da gibt es auch so viele verschiedene Curries für so viele verschiedene Gerichte, also da muss man auch schon aufpassen.
Ja gut. Für einen gestandenen Küchenfuchs wie Sven ist das natürlich alles kein Problem. Der hat das natürlich schon alles erkannt, wie einfach das eigentlich ist. Man muss nur ein bisschen länger Vorbereitungszeit einplanen. Aber mal im Ernst, was sind denn so Tipps der Sterneküche für Reisende, die nach Bangkok kommen? Ihr seid in Bangkok. Wenn jemand wirklich losziehen will und ein bisschen mehr über die Thai-Küche irgendwie erfahren will und ein bisschen mehr erleben will kulinarisch als nur Pad Thai und vielleicht so Satay-Spieße am Straßenrand, welchen Tipp würdet ihr einem Reisenden geben in Bangkok? Wo soll man hingehen? Was sind Dinge, die man auf jeden Fall ausprobiert haben sollte?
Gut, was wir immer so machen, wenn wir eben deutsche Freunde haben oder aus Europa oder wie auch immer, dann gibt es eigentlich so 2, 3 Möglichkeiten, wo man immer hingehen könnte. Also das ist das Restaurant Nam. wo eigentlich wirklich traditionelle Küche gut dargestellt wird. Die haben auch, glaube ich, einen Michelin-Stern. Also wirklich traditionelle Küche, aber in einem guten Restaurant. Also wird jetzt nicht rumgepustet oder rumgespuckt, sondern wirklich traditionell, authentisch. Dann gibt es das Thorn, was eigentlich die südländische oder südthailändische Region widerspiegelt. Hat auch einen Stern, ist auch sehr interessant. Oder wenn man wirklich auf Straßenküche gehen sollte, dann sollte man eventuell mal das J5 ausprobieren. Auch sehr berühmt, ist eine etwas ältere Frau mit einer, wie sagt man? Ja, mit einer Sonnenbrille oder so auf der Taucherbrille. Und die wirklich am Wochenende ihr Crab-Curry mit Omelette macht und andere Steel-Fries-Gerichte macht. Und da ist wirklich eben, da muss man manchmal bis zu 3 oder 4 Stunden warten, bis man da einen Tisch kriegt. Also ist wirklich. Aber ich denke mal so generell, wenn man jetzt wirklich als zum ersten Mal nach Bangkok kommt, dann ist es wohl am besten, wenn man jemanden hat, der sich hier auskennt, weil das ändert sich so viel, so schnell. Also dann macht ein anderer an der Ecke auf und ein anderer macht an der Ecke auf und der macht wieder zu und dann wird da was Neues aufgemacht. Also passiert so viel in so einer Geschwindigkeit. Ist halt Wahnsinn. Aber natürlich, das beste Essen findet man immer direkt um die Ecke. Also bei uns im Restaurant, da gibt es halt viele kleine Restaurants, wo man dann halt Kosoi isst oder Brotnudeln bekommt oder Khao Gai, Chicken und Reis halt super lecker ist. Also von daher, denk mal, da wo man im Hotel ist oder wo man dann sich dort ein Zimmer genommen hat, ich glaube, wenn man das zu Fuß halt dann abgeht so ein bisschen, da wird man schon auf jeden Fall gute Restaurants, Streetfood-Restaurants finden, ja. Oder halt jemand, den man kennt hier, den man rumführen kann, um die wirklich die Geheimtipps zu bekommen, ja.
Lieber Thomas, lieber Matthias, vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei wart. Wenn ich in Bangkok bin, ich komme auf jeden Fall bei euch mal vorbei. Ich weiß, also ich liebe deutsche Küche, aber wenn ich in Bangkok bin, ich weiß nicht, ob ich dann nicht dann doch lieber in eins dieser kleineren Restaurants gehe, neben euch oder doch euer Menü ausprobiere. Ach komm, nee, ich gehe zuerst zu euch und dann...
Genau, zuerst oder zuletzt immer am besten.
genau. Also vielen lieben Dank, dass ihr mitgemacht habt.
Okay, super. Viele Grüße an die Heimat. Viele Grüße, vielen Dank.
Das machen wir. Dankeschön. Sven, es hat mir total Spaß gemacht, auf diese kulinarische Reise durch Thailand zu gehen und mit spannenden Menschen zu reden, die so viel wissen darüber, was die Thais essen, aber vor allem auch, wie die Thais essen. Und ich habe 3 Dinge, die ich das nächste Mal, wenn ich in Thailand bin, unbedingt ausprobieren muss.
Ich habe eigentlich mehr als 3 Dinge, aber ich bin trotzdem gespannt, was deine 3 Dinge sind.
Nummer 1, ich werde mir von Florian ein Chili-Champagner servieren lassen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Nummer 2, und das haben Gabriele und die Syrinx erwähnt, das ist dieser Papaya-Salat, Song Tham. Den kenne ich von hier, aber ich glaube, der ist in Thailand und da habe ich ihn nie probiert. Einfach nochmal viel, viel besser. Und das Dritte, die Frau mit der Taucherbrille, die diese angeblich sensationellen Krabbenomelettes am Straßenrand kochte. Auch von beiden erwähnt, da bin ich sehr gespannt drauf. Vielleicht muss man da wirklich ein paar Stunden Schlange stehen, aber vielleicht ist es das wert. Und vielleicht stehen wir ja zusammen in der Schlange.
Ich stehe sehr gerne mit dir in der Schlange auf dieses Krabbenomelett wartend, denn ich hoffe ja einfach, dass drumherum auch noch ein paar Essstände sind, wo man sich die Zeit dann ein bisschen verkürzen kann, bis man dann dieses Sterne-Krabbenomelett endlich serviert bekommt. Da bin ich eigentlich ganz, ganz zuversichtlich.
Ja, und das ist ja eigentlich das Irre an Thailand. Ne? Essen gibt es überall, gegessen wird überall. Die Thailänder sind ein bisschen essensverrückt. Ich glaube, das ist auch, was so die Lebensfreude in Thailand ausmacht. Das fand ich sehr schön, was die Gabriele gesagt hat, dass die so ein bisschen die Italiener von Südostasien sind und halt auch diese Lebensfreude auch in Bezug auf Kulinarik versprühen. Also, ich habe sehr viel Lust bekommen, wieder nach Thailand zu reisen und mich dort einmal quer durchs Land zu fressen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Oder?
Ja, irgendwie, ich habe jetzt wieder total Lust auf Thailand bekommen. Schön, dass sie wieder offen sind und ich glaube, ich setze mich in den nächsten Flieger. Auf jeden Fall.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, dass es euch auch gemundet hat, uns zuzuhören in dieser letzten Folge unserer kleinen Thailand-Miniserie. Es hat uns sehr Spaß gemacht.
Und wir hoffen, wir konnten euch ein wenig Lust auf Thailand machen und würden uns freuen, wenn ihr jetzt ganz viel von dem thailändischen Essen probiert und hoffen, dass es euch auch sehr gut schmeckt. Vielen lieben Dank fürs Zuhören.
Ich mache mich auf den Weg ins Thai-Restaurant. Definitiv heute. Ich habe Lust bekommen.
Ich bestelle.